ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann. Heute geht's um ein Hamburger Krankenhaus hier im Podcast, das nach vielen Jahrzehnten schließt. Und das sorgt für viel Ärger und Unruhe im Stadtteil in Wilhelmsburg. Da soll die Klinik Großsand bald schließen. Und da haben doch einige das Gefühl, anderswo in Hamburg würde man sich das nicht trauen. So geht das jedenfalls diesem Wilhelmsburger. Und dem hören wir jetzt mal genau zu.
Dieser Stadtteil wird immer als sozial schwach dargestellt. Der ist doch nicht sozial schwach. Wir kümmern uns noch um Flüchtlinge. Wir haben hier so und so viele Leute, die extra Support brauchen. Wir machen das alles. Die Stadtteile, die sich drum drücken, die sagen, wir wollen kein Flüchtling sein, die einen riesen Aufstand deswegen machen, die kriegen, da bleiben die Krankenhäuser, da sind die Ärzte. Das ist doch überhaupt nicht gerecht. Das sind die sozial schwachen Stadtteile.
Ihr merkt, der Streit um die Klinik Großsand, der geht richtig ans Eingemachte. Welche Argumente und Emotionen da aufeinander prallen, darum geht's gleich ausführlich. Außerdem geht es um das Urteil im Prozess um den Tod eines 20-Jährigen. Der ist in einer Auseinandersetzung um Drogen zwischen die Fronten geraten. Und es geht um die mutmaßliche Gänseplage an der Alster. Heute ist Mittwoch, der 25. Juni. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Für viele Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger ist das ein sehr emotionales Thema. Das Erzbistum Hamburg will das Krankenhaus Großsand schließen. Darüber haben wir auch hier im Podcast schon berichtet. Ab Mitte Juli soll es schon Schritt für Schritt losgehen mit der Schließung. Aber nicht alle wollen sich einfach so damit abfinden. Gestern Abend gab es eine Versammlung in Wilhelmsburg, auf der musste sich auch die Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer viel Kritik anhören. Viktor FFBer war dabei. Viktor, du hast hautnah mitbekommen, wie da diskutiert und bestimmt auch gestritten wurde. Wie war da so die Atmosphäre?
Ja, die Atmosphäre war von Beginn an sehr emotional, also auf Seiten der Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger. Es wurde stellenweise auch sehr laut. Es gab immer wieder Zwischenrufe. Man muss auch sehen, was zur Atmosphäre beigetragen hat, war, dass der Saal voll war. Es waren knapp 300 Leute da, die auch nicht alle reingepasst haben. Es mussten Boxen nach außen gestellt werden, damit alle die Diskussion verfolgen konnten. Ja, es war einfach spürbar, die Wut, aber auch ein gewisser Kampfgeist.
Das spart überhaupt gar keine Kosten und es bedeutet einfach hier, dass die medizinische Versorgung deutlich schlechter wird. Die Erwartung ist, dass der Senat noch begreift, dass das Unsinn ist und die Entscheidung rückgängig macht.
Ich hätte mir gewünscht, dass die katholische Kirche nicht so schnell aufgibt und nicht so arrogant mit den anderen christlichen Trägern verhandelt. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, das bedauere ich. Aber das spielt hier heute Abend immer noch eine Rolle, das merkt man.
Genau, also es gab viel Kritik an der Politik, aber auch eben an der Kirche bzw. dem Erzbistum, die ja dieses Krankenhaus lange verwaltet haben.
Was waren denn so die wichtigsten Argumente der Gegner der Krankenhausschließung? Warum halten Sie die Entscheidung für falsch?
Ja, es wird immer von einer Versorgungslücke gesprochen, die sich dann auftut. Auf der gesamten Elbinsel wird es dann kein vollwertiges Krankenhaus mehr geben. Es gibt Pflegeheime in der Gegend, Schulen, aber natürlich auch die ganze Hafenindustrie ist da angesiedelt und da bräuchte man natürlich auch für diverse Unfälle ein Krankenhaus in der Nähe. Und wer diese Kritik auch immer deutlich vorgetragen hat an dem Abend, war Hans-Martin Wismar. Er ist Arzt in der Notaufnahme in Großsand und er hat tatsächlich auch die Petition ins Leben gerufen, die viele Leute unterschrieben haben.
Ich bin nicht überrascht. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass die Stadt hier mauert, dass sie nicht Verantwortung übernimmt, um diese Klinik, um die Notaufnahme und die Chirurgie zu übernehmen. Wir haben jetzt erstmal politischen Druck aufgebaut und ich denke, ich habe auch gesagt, dass ich mit der Stadt oder dass wir mit der Stadt im Gespräch bleiben wollen. Wir reichen ihr die Hand.
Da hat man nochmal auch das Unverständnis daraus gehört, warum so ein großer Stadtteil keinen echten Ersatz bekommt.
Man hört auch raus, dass da die Kritiker auf jeden Fall dranbleiben wollen an dem Thema und sich eben nicht geschlagen geben. Aber die Sozialsenatorin hat sich ja gestern der Kritik auch gestellt bei der Veranstaltung, Melanie Schlotzhauer. Was hat sie dazu gesagt?
Ja, sie hat sich der Kritik gestellt. Sie war sichtlich angespannt. Also die Stimmung des Saals ist auch auf sie, es hat sich auch auf sie übertragen. Aber sie hat durchaus auch Verständnis gezeigt für die Wut der Menschen.
Es war zu Recht aufgebracht und die Leute sind unsicher, die sind auch zum Teil wütend. Die haben auch zu Recht Forderungen an die Politik. Nicht alle kann ich erfüllen, aber ich verspreche, dass wir sehr gut an diesem Thema arbeiten werden und da sind wir auf einem Weg.
Sie hat von einem Weg gesprochen, aber auch darauf verwiesen, dass es kein Krankenhaus geben wird. Also die Stadt wird das Krankenhaus nicht weiter betreiben. Es wird kein neues Krankenhaus gebaut. Sie hat immer wieder betont, es wird eine Stadtteilklinik geben, dass auch Gesundheit in Zukunft neu gedacht werden müsse. Und dafür stehe halt so eine Stadtteilklinik. Ja, sie hat sich nicht kompromissbereit gezeigt und auch immer wieder Kritiker haben ihr in dem Abend auch immer eine Mauertaktik vorgeworfen. Also auf der einen Seite Verständnis, auf der anderen Seite hat es da bis auf die Absage an den Krankenhaus an klaren Antworten aber auch gefehlt.
Du hast die Stadtteilklinik schon angesprochen. Die soll ja eben entstehen an demselben Standort, der jetzt geschlossen wird, Großsand. Warum überzeugt die Kritiker diese Lösung nicht?
Ja, sie überzeugt nicht, weil es wahrscheinlich keine Notaufnahme geben wird, keine Chirurgie und nur eine begrenzte ambulante Versorgung. Und immer wieder wird auch in den Raum reingerufen, eine Stadtteilklinik ist kein Krankenhaus. Und ja, die Leute haben letzten Endes Angst, dass sie nur noch mit einer abgespeckten Gesundheitsversorgung auf dieser großen Elbinsel allein gelassen werden. Vor allem, was auch immer wieder kritisiert wurde, ist, wann diese Stadtteilklinik überhaupt eröffnet werden soll. Also das wurde auch gar nicht angesprochen an dem Abend.
Gibt es eine Antwort auf diese Frage ansatzweise, wann diese Klinik gebaut werden könnte, die neue?
Also in einer früheren Antwort hatte mir die Sozialbehörde geschrieben, dass das frühestens ab 01.01.2026 möglich ist, weil ab da dann die bundesweite Krankenhausreform praktisch in Kraft tritt. Bis dahin wird das erstmal nicht möglich sein.
Es scheint ja vielen Menschen in Wilhelmsburg auch nicht nur um das Krankenhaus zu gehen, sondern auch darum, dass sie das Gefühl bekommen, in anderen Stadtteilen, da werden Kliniken nicht dicht gemacht, aber hier bei uns südlich der Elbe, spielt das auch eine Rolle in der Diskussion?
Das hat gestern Abend auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Viele Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger fühlen sich irgendwie anscheinend schon traditionell wie ein Underdog in Hamburg, haben auch immer betont, dass manche Stadtteile zwei Krankenhäuser haben, sie jetzt keins haben, obwohl man auch immer gesagt hat, dass man eigentlich, dass der soziale Zusammenhalt sehr stark ist auf der Elbinsel, dass man eigentlich ein sozial starker Stadtteil ist in dem Sinne.
Das kann ich nur bestätigen, so aus eigener Anschauung von den Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburgern her, die ich kenne. Aber klar, dieses Gefühl, das muss man sicherlich auch ernst nehmen. Hast du das Gefühl, dass es auch angekommen bei der Sozialsenatorin zum Beispiel?
Ich denke, dass es spätestens nach diesem Abend bei ihr angekommen ist. Ich hatte auch noch mit Michael Weinreich gesprochen, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter aus Wilhelmsburg, der aber auch immer betont hat, dass die soziale Lage in Wilhelmsburg ja auch immer besser wird, dass es mehr Schulen gibt, wo man Abitur machen kann, dass dort mehr gebaut wird. Also, dass er das Gefühl auf der einen Seite verstehen kann, aber auch auf Fakten verwiesen hat, wie Wilhelmsburg ja aufgewertet wird.
Also die Sache ist sicherlich nicht nur schwarz oder weiß, aber die Klinikschließung, die wird sich wohl kaum noch verhindern lassen. Ab 15. Juli soll Schluss sein, nach und nach in Großsand. Vielen Dank, Viktor, dass du uns diese Eindrücke nochmal geschildert hast und du bleibst auch dran an dem Thema.
Danke auch. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben.
Das Leben eines jungen Menschen wurde ausgelöscht für nichts. Das hat heute der Vorsitzende Richter am Hamburger Landgericht gesagt, als er sein Urteil verkündet hat im Prozess um den Tod eines 20-Jährigen in Mümmelmannsberg. Er wurde im Dezember vergangenen Jahres erschossen von einem anderen 20-Jährigen. Hintergrund war ein Streit zwischen zwei rivalisierenden Drogenbanden. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner war heute dabei, als das Urteil verkündet wurde. Elke, ehe wir zum Urteil kommen, was ist denn eigentlich an diesem verhängnisvollen Dezemberabend passiert? Wie ist dieser 20-Jährige zwischen die Fronten geraten?
Es war so, dass der jetzt angeklagte Mann zusammen mit einem Kumpel das Revier verteidigen wollte, dass sie dafür sich in Mümmelmannsberg irgendwie abgesteckt hatten. Die haben mit Cannabis gehandelt, aber andere haben eben auch mit Cannabis gehandelt. Und an dem Abend kam es zur Konfrontation. Die eine Gruppe sagte zur anderen, lass mal klären. Und dann gab es erst einen verbalen Streit und in diesem verbalen Streit war es dann so, dass der Angeklagte auf einmal eine Pistole gezogen hat. Er hat sie vor den Augen aller durchgeladen. Das hat dieser 20-Jährige gesehen, hat daraufhin Pfefferspray gezogen, den Angeklagten damit besprüht, ja, und der hat ihn erschossen. Bitter an der Sache ist, dass dieser 20-Jährige, der erschossen wurde, mit diesen Drogenstreitereien offenbar gar nichts zu tun hatte. Der war eigentlich auf dem Weg zur Arbeit, der hat in der Tankstelle gejobbt. Und hatte nur Freunde da irgendwie mit hinbegleitet, weil die meinten, na, wir haben da was zu klären. Und er hat dann bei der Sache sein Leben verloren.
Also wirklich für nichts, weil er ja mit diesem Drogenhandel noch nicht einmal etwas zu tun hatte. Der Täter wurde jetzt zu 7,5 Jahren Jugendhaft verurteilt. Wie hat er das aufgenommen?
Also er hat äußerlich gar nicht reagiert. Er hat, das fand ich auffällig, die ganze Zeit total nervös an seinen Fingern rumgespielt. Also wirklich pausenlos. Das hat gezeigt, dass er schon sehr nervös war. Ansonsten hat er einfach immer so vor sich auf den Tisch geguckt, hat aber auch nicht einmal zum Richter hochgeschaut, der lange zu ihm gesprochen hat, der viel dazu gesagt hat, was er von der ganzen Sache hält und auch von dem Verhalten des Angeklagten. Aber er hat darauf irgendwie so gar nicht reagiert. Und dieses sich so ja nahezu unberührt zeigen, das war auch durchaus Thema im Urteil. Der Richter hat ihm das auch vorgehalten. Er hat gesagt, wir haben den Eindruck, dass sie das überhaupt nicht zu berühren scheint, dass sie einen Menschen getötet haben. Und es ist sogar auch so, dass der Richter dann einen Bericht zitiert hat aus dem Untersuchungsgefängnis, in dem der Angeklagte ja seit einem halben Jahr sitzt. Und da ist die Rede davon, dass er ein fröhlicher Gefangener sei.
Ah, das ist schon erstaunlich, dass jemand so wenig Reue zeigt, offenbar. Die Eltern des getöteten 20-Jährigen, die waren bei dem Prozess von Anfang an dabei. Wie haben die auf das Urteil reagiert?
Ja, die waren sowieso natürlich sehr, sehr mitgenommen. Das, glaube ich, braucht sich gar nicht weiter zu erklären. Die Mutter hat laut geschluchzt, als es immer wieder dann geschildert wurde, wie ihr Sohn ums Leben gekommen ist. Der Vater, der hat die ganze Zeit eher so vor sie auf den Tisch gestarrt. Aber ja, die waren sehr, sehr mitgenommen. Und was ich gut fand, war, dass der Richter sie auch nochmal explizit angesprochen hat im Urteil. Hat also auch ihnen nochmal deutlich gezeigt, dass er sie wahrnimmt, dass sie ihr Leid auch sieht. Und ich glaube, dass das für so Angehörige von Opfern sehr hilfreich sein kann.
Am Ende ist es natürlich trotzdem so, ein 20-Jähriger ist gestorben für nichts. Und das Schlimme ist, möglicherweise steht dieser Fall auch für andere. Da wollte ich mit dir unbedingt noch drüber sprechen heute. Der Hamburger Polizei macht ja schon länger Sorgen, dass Schusswaffengewalt immer mehr zunimmt im Drogenmilieu. Nimmst du das als Gerichtsreporterin auch so wahr? Gibt es noch mehr solche Fälle?
Ja, ich nehme das eindeutig so wahr und die Gerichte selber auch. Das hat der Richter heute auch thematisiert. Er hat am Anfang gesagt, das ist ein weiterer Fall in einer ganzen Reihe solcher Fälle. Und er hat das so skizziert, dass es um Männergruppen geht, die halt irgendwie ihre Macht irgendwie ausfechten. Es geht darum, Dominanz zu zeigen, Männlichkeit zu zeigen. Und das wird eben immer mehr auch mit Schusswaffen gemacht, ne? Messer haben sowieso schon sehr viele dabei, leider muss man sagen, aber es werden immer mehr halt auch Schusswaffen. Und der Richter hat auch gesagt, dass es eine Beobachtung ist, dass dann in den Prozessen die Männer immer argumentieren, wenn sie geschossen haben, naja, ich musste die Waffe ja mitnehmen, es ist ja so gefährlich geworden, es haben ja alle eine Waffe dabei. Und da hat der Richter gesagt, ja, aber genau wegen ihnen wird es so gefährlich. Jede einzelne Waffe macht eine Situation noch gefährlicher. Und wenn man halt weiß, alle haben eine dabei, man nimmt selber auch eine mit, dann eskaliert man selber eine Situation noch mit hoch. Und genau so war es in dem Fall dann ja auch.
Also du nimmst auch wahr, dass Richterinnen und Richter das durchaus auch mal ansprechen vor Gericht.
Sogar immer mehr. Also das war jetzt heute bei diesem einen Richter, von ihm hatte ich es jetzt noch nicht so gehört. Er ist jemand, der sonst eigentlich eher sehr zurückhaltend auftritt und ruhig, aber der war heute für seine Verhältnisse zwischendrin richtig laut, als er darüber gesprochen hat. Und ich habe es aber auch bei anderen Kammern schon wahrgenommen, vor allem eine Richterin fällt mir ein, eine Schwurgerichtsvorsitzende, die immer häufiger davon spricht, dass sie immer mehr Fälle hat, wo es nur um Macht, um Männlichkeit, um Dominanz von Macht geht und dass es einfach eine ganz erschreckende Entwicklung sei, die immer wieder auch zu Toten führt.
Ich befürchte, es wird auch nicht der letzte Fall sein, über den wir hier sprechen, der so in diese Richtung geht. Vielen Dank aber, dass du es heute geschildert hast.
Sehr gerne.
Wo kommen die ganzen Gänse her? Das habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, wenn ihr mal in den vergangenen Tagen an der Alster unterwegs wart. Tatsächlich, im Mai, Juni ist Mauserzeit für die Graugänse. Sie wechseln dann ihre Schwungfedern und die neuen wachsen langsam nach. Ja, und in der Zeit watscheln dann viele Gänse herum. Fliegen ist dann ja auch schwieriger. Also es sind ganz viele Gänse in Hamburg und Hamburgs Schwanenvater Olaf Nies, der meint sogar, es sind nicht nur ganz viele, wir haben eine Gänseplage. Er hat laut Hamburger Abendblatt 950 Gänse auf der Alster und den angrenzenden Nebenkanälen gezählt und er fordert, dass Hamburg sich eine Strategie überlegt, wie man mit den ganzen Gänsen umgeht, indem man zum Beispiel die Brutplätze für sie reduziert und die Wasserpflanzen besser vor den Gänsen schützt. Denn die Gänse gehen nicht nur seinen Schwänen auf den Senkel, auch andere Wasservögel werden verdrängt. So haben wir heute die Themen gesehen, die die Stadt bewegen. Feedback zum Podcast immer gerne. Wie das geht, steht in den Shownotes. Eine frische Folge Hamburg heute, die gibt's dann morgen schon wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen entspannten Feierabend. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.